Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay. Und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Archimedefürst.
Hallihallo, willkommen zum Bobcast. Kai Schwind ist hier und Andreas Fröhlich ist hier.
Hallo, hi.
Guten Tag. Ich freue mich total, Andreas. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Folge 40 heute, der Hammer. Guck mal, wie weit wir schon gekommen sind.
Ja, Wahnsinn.
Also, der Klappentext zu der heutigen Folge.
Die drei Fragezeichen.
In Rocky Beach klirren die Autoscheiben, die ein geheimnisvoller Automarder serienweise zertrümmert. Und nicht nur das, ein Adler verschwindet. Ein Fall, der selbst für die drei Fragezeichen unlösbar zu sein scheint. Doch dann geht dem ersten Detektiv ein Licht auf. Ja, Andreas, wie findest du diese Folge?
Wie finde ich die Folge? Erstaunlich. Also da geht's jetzt um Vandalismus, ja, Autoscheiben, die zertrümmert werden. Das ist eigentlich so eine TKKG-Folge, da kann man eigentlich gar nicht zu sagen, finde ich.
Finde ich auch. Ein Fall für TKKG.
Ja, klar.
Und damit nicht für uns, würde ich sagen. Ja. Das war's. Wir hören uns wieder beim Volk der Winde.
Genau.
Macht's gut.
Ciao.
Jungs.
Was ist denn?
Wir haben noch 33 und 20 Sekunden Bobcast zum Automarder.
Was?
Die müsstet ihr jetzt schon bitte noch sinnvoll inhaltlich füllen.
Ja, okay. Gut, komm Andreas, ich glaube, wir können das so nicht durchziehen.
Wie jetzt?
Also doch jetzt, ja? Schon, ja, doch, wir machen
ach
das
so,
jetzt.
Ach so, okay, ich habe das jetzt
also,
nicht gedacht.
Ach so, pass auf,
okay.
Ja. Pass auf, wir fangen jetzt richtig an. Hallihallo, ihr seid hier immer noch im Podcast.
Natürlich.
Wir sind eure beiden Fettwänste. In Anlehnung an diese Folge. Natürlich sprechen wir jetzt über den Automarder. Aber ganz ehrlich, also das war tatsächlich ein erster Eindruck, den ich hatte. Ich hatte die sehr lange nicht gehört, wo ich dachte, hier, es geht um Ersatzteilhandel, Wir sind in der deutschen Krimi-Landschaft hier. Da ist nicht so wirklich Rocky Beach-Feeling, sondern das ist die Millionenstadt.
Ja, gut, okay. Also man darf ja nicht vergessen, also die Folge heißt ja die drei Fragezeichen und das zersplitterte Glas. Übersetzt, The Mystery of the Smashing Glass, ja. Okay, das klingt schon mal irgendwie komisch und dann hat man daraus die drei Fragezeichen und der Automarder gemacht. Und das hätte mich als Kind vom Titel her jetzt auch nicht unbedingt so angesprochen, weil ich Autos grundsätzlich jetzt nicht so interessant fand. Und Fußball auch nicht. Also Autofolgen und Fußballfolgen, die haben es wirklich schwer bei mir. Ich habe jetzt als Kind zwar Fußball gespielt, aber da stand ich eigentlich eher im Tor oder am Spielfeldrand und ein Auto hatte ich dann natürlich irgendwann, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie viel PS das Ding hat und wie viel Kubik, das hat mich noch nie interessiert. Aber erstaunlicherweise, muss man jetzt dazu sagen, geht's in dem Hörspiel dann doch ja eigentlich um was ganz anderes. Okay, es geht jetzt auch um Autos, aber nur am Rande. Es geht eigentlich, und das ist ja spannend, um eine wertvolle Münze, die gestohlen wird. Dann geht's um einen alten, skurrilen, heiseren, alten Münzensammler mit Krückstock. Und der ist ja schon mal genial. Und dann geht es um einen Vater-Sohn-Konflikt, der im Hörspiel jetzt so ein bisschen untergeht, der aber trotzdem eine große Rolle spielt, wenn man das dann im Großen und Ganzen sieht. Aber was wirklich bei dem Hörspiel fantastisch ist, ist, mit was für einem Cast diese ganze Geschichte erzählt wird. Ich glaube, es gibt kein Drei-Fragezeichen-Hörspiel mit mehr Sprechern. Das sind laut Deckblatt 22 Rollen und das sind absolute Top-Sprecher. Wir haben Naumann dabei, wir haben Sascha Dreger dabei, Günther König, Flash, Michael Grimm und dann ein Novum, meine Lieblings-Barbie-Stimme, Svenja Pages. Mhm. Und dann taucht Morten auf und die Telefonlawine wird angeschmissen, gleich mehrmals sogar. Und es ist wirklich teilweise sehr, sehr lustig, weil viel durcheinander geredet wird. Wir erfahren zum Beispiel, dass Erwachsene manchmal ganz schön beschränkt sind. Dann haben wir Jochen Sernt als kauziger Jarvis Temple, der wirklich hier noch mehr rumzetert als Ben Peck. Dann tauchen leider keine Monster auf, keine Gespenster, dafür aber ein Vollblut-Schauspieler, der damals noch am Anfang seiner Karriere stand. Ich hätte gerade Vollkorn-Schauspieler gesagt, aber das ist der Vollblut-Schauspieler, der noch ganz junge Ben Becker in einer seiner ersten Rollen. Was will man mehr, Kai?
Du hast natürlich völlig recht und es ist ja wirklich eigentlich mehr als Einstiegsgag gewesen, gemeint gewesen. Vielleicht liegt es tatsächlich auch ein bisschen an Sascha Dreger. Liebe Grüße
natürlich,
nochmal an unseren Gast aus dem Doppelgänger.
Wir lieben ihn ja sehr,
Genau, und der hier diese Funktion des vierten Fragezeichens übernimmt und deshalb permanent auch dabei ist, das ist ja sehr positiv.
Deswegen denkst du sofort an TKKG.
TKKG als Assoziation. Aber das mit dem Vater-Sohn-Konflikt, da hast du völlig recht, das fand ich, macht
das ist eine gute Geschichte. Toll.
Genau, ist richtig nochmal stark. Es sind ja eigentlich sogar fast zwei, ne? Wenn man sozusagen die Dynamik zwischen Paul und seinem Vater, dem er ja beweisen will, dass er die Scheiben gar nicht eingeschlagen hat, am Anfang mit reinnimmt. Da ist ja auch so eine Beweisschuld von Paul mit drin, die sich so durchzieht. Und dann, wie du schon gesagt hast, sind natürlich total...
Das Verhältnis von Sarah und Temple, zu ihrem Onkel.
Also Familienbann, um die geht's eigentlich.
Absolut, Es geht darum, man möchte stolz sein auf den anderen oder man möchte sich vielleicht auch ein bisschen bereichern. Es löst sich dann alles zum Schluss ja doch ganz gut auf.
Und man bleibt es auch dran.
Genau, lass uns doch gleich in die erste Szene reinhören. Und die ist interessant, weil das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise sind die drei Fragezeichen ja immer in allen Szenen dabei. Hier nicht.
Hey, jemand hat die Scheibe von meinem Auto zerschlagen.
Meine auch. Und hört meine auch, das Fenster ist im Eimer.
Und bei dem Auto da auch.
Das gibt's doch nicht. Und der Täter ist über alle Berge. Verdammt, dass so etwas immer wieder passiert.
Ja, mit wem haben wir es hier zu tun? H.P. Clay, der Vater vom tanzenden Teufel. Lothar Grützner. Ja. Dann Mr. Crow aus dem Riff der Haie, Henry Kielmann.
Richtig.
Und last but not least, Mr. Prentice aus dem Karpatenhund, Hans Hässling. In ganz kleinen Minirollen. Aber da siehst du mal, wer hier aufgefahren wird. Das ist schon ziemlich toll.
Und die waren halt einfach verfügbar, ne? Klassisches Prinzip, ja. Körting, und haben dann noch Sachen mitgeschrieben.
Und die wurden nun definitiv geixt.
Ja, ja, klar. Genau. Aber du hast recht, das ist ein interessanter Einstieg. Das fiel mir jetzt auch nochmal auf nach jahrelangem Wiederhören. Mhm. Man ist ohne drei Fragezeichen da erstmal unterwegs und fragt sich, was ist da los? Und so gesehen eigentlich auch ein ganz, so ein Hinhörer, ne? Weil es natürlich auch gleich so zur Sache geht mit diesen tollen Stimmen. Das ist super. So, und dann sind wir auf dem Schrottplatz und Peter belauscht ein Gespräch zwischen Horst Naumann und Sascha Dräger.
Hören Sie, ich sehe das etwas anders. Ein übler Lausbubenstreich, nicht mehr.
Oh nein. Einmal, auch zweimal würde ich mir sowas gefallen lassen. Aber gleich viermal? Viermal war Paul bei seinem Freund und jedes Mal kam er mit einer zerbrochenen Scheibe an meinem Wagen zurück.
Ja, das stimmt, Dad. Ich habe den Wagen abgestellt und bin ins Haus gegangen. Und später, als ich wieder rauskam, war die Scheibe kaputt.
Ja, nun mach mal einen Punkt. Irgendjemand muss das doch getan haben. Ja, wahrscheinlich willst du einen Freund schützen, aber so geht das nicht.
Aber ich weiß wirklich nicht, wie die Scheiben kaputt gegangen sind.
Also gut. Du rührst den Wagen nicht mehr an, bis du mir erklärt hast, was da passiert ist.
Aber ich muss doch fürs Geschäft Ware abholen und ausfahren.
Ja, auf- und abladen kannst du auch weiterhin. Aber fahren werde ich. Und jetzt komm, wir müssen nach Hause.
Ja, in der alten Abmischung wird Onkel Titus übrigens von Gottfried Kramer gesprochen.
Ja.
Und später taucht ja Tante Mathilda auf, die wird dann von Ingeborg Kallweit gesprochen. Und Andreas Beuermann und Karin Dieneweg, also Beuermann hat man jetzt hier gerade gehört, die üblichen Sprecher der beiden, die hatten damals keine Zeit. Und in der neuen Abmischung hört man dann wieder die üblichen Stimmen. Und das kann natürlich passieren, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn Aufnahmetermine oder die Mischung in die Urlaubszeit fallen oder wenn Schauspieler auf Tourneen sind oder wenn man krank wird, dann muss man sich natürlich kurzfristig was einfallen lassen. Das hat man hier dann auch gemacht. Aber wir hören jetzt eben auch Sascha Dräger und Horst Naumann, der Arzt vom Traumschiff, als Jakobs Vater. Ganz schön die Szene eigentlich, finde ich.
Finde ich auch ganz schön. Und Sascha jetzt halt wirklich im Stimmbruch, nicht mehr wie Ian im Doppelgänger, noch mit heller Kinderstimme, sondern jetzt klingt er eben wie auch der Tarzan dann klang. Und darf sogar die Karte vorlesen, was ich ganz schön finde. Mhm, und dann groovt man sich so ein bisschen ein. Man ist dann mit den Fragezeichen in der Zentrale und dann gibt es so ein bisschen seltsam dieses Gespräch, wo dann Justus angeblich so geschwollen spricht, dass man gar nicht versteht, was er da sagt. Und Paul sagt dann auch so, hä, was sagt er? Das fand ich so ein bisschen merkwürdig.
So extrem geschwollen redet Justus ja auch gar nicht. Also den Satz müsste ja wirklich jeder verstehen. Aber eben, vielleicht eben nicht Tarzan von TKKG.
Genau, schön einen mitgegeben. Es kann ja sein, dass man da noch extra übersetzen musste für ihn, weil er diesen Sound sonst nicht so gewöhnt ist. Aber fand ich jetzt so einen Hinhörer, so einen komischen. Ja. So, und dann kommt hier die erste Telefonlawine. Das ist natürlich immer toll, um herauszufinden, ob da noch mehr Autoscheiben in Rocky Beach zerschlagen worden sind. Die erste von mehreren Lawinen, du hast es schon gesagt. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich das als Kind wirklich mal ausprobiert habe?
Die Telefonlawine?
So eine Telefonlawine. Ja, ja, ich wollte das wirklich mal machen.
Hat das funktioniert?
Nee, es war mit einem Kumpel. Wir wollten nämlich herausfinden, an welchen Kiosken es diese sauren Zungen gab. Kannst du dich noch erinnern?
Nein, an diese Gummibärchen.
Diese Gummiteile, diese längeren. Und wir fanden die so toll und die waren irgendwie ausverkauft an dem Kiosk, wo wir immer hin wollten. Da haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt eine Telefonlawine. Jeder ruft
in Frankfurt, Freunde, am Bütchen.
In Frankfurt, der hessische Telefonlawine.
Nein.
Machen wir genau. Und es hat aber keiner zurückgerufen, Andreas. Stell dir das vor.
Das gibt's,
das war
nicht
das Lustige. Hat sich keiner gemeldet. Wir sind dann irgendwann alleine losgezogen und haben saure Zungen woanders gefunden. Aber es war natürlich immer toll, wenn
Aber das ist ja
Fragen
interessant. Ich glaube, dass das viele Leute gemacht haben. Die wollten wirklich mal wissen, funktioniert sowas? Ja, das ist schön. Ne? Ja,
cool. Total. So, hier wird dann weiter ermittelt. Und dann gibt's hier so einen kleinen komischen Satz von Bob. Der bringt Paul dann in die Zentrale, in der Justus und Peter über diesem Stadtplan hängen und stellt ihn vor mit dem seltsamen Satz. Hier bringe ich euch Paul. Hier bringe ich euch Paul. Ist das so eine Übersetzungsleiche? I bring you, I present.
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde den irgendwie seltsam.
Ja, der ist auch ein bisschen von mir ein bisschen doof gespielt. Ich hätte das einfach so ein bisschen wegspielen müssen. Und ich betone das so ein bisschen über. Du weißt ja nicht so richtig, du präsentierst ihn jetzt und man darf ja nicht vergessen, wir führen Paul da in die geheime Zentrale. Das ist ja eigentlich auch nicht üblich, dass wir irgendeinen wildfremden Jungen da jetzt in die Zentrale holen. Okay, so wildfremd ist er ja nicht. Er ist ja auch auf der gleichen Schule, soweit ich mich erinnern kann. Er ist auch, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter laut Buch. Aber ja, das ist so ein bisschen so ein typischer spießiger Fernsehserien-Sound von mir da. Habe ich mir manchmal hier in der Folge erlaubt, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, man wollte das so ein bisschen bunter halten oder so ein bisschen Farbe da reinbringen. Ist mir nicht so richtig geglückt. Aber es steht so da und es ist vielleicht auch ein bisschen schlecht übersetzt, hätte man anders was anderes sagen können.
Aber das stimmt, Bob ist so ein bisschen drüber hier und da an manchen Stellen, ne? Auch
ja, weil er das öfter auch wiederholt mit dem Genie. Ist der
Genie,
ne?
Gerade zu umwerfen, ja, was sagst du? Unser Just ist ein wahres Genie. So, das kommt dann später nochmal. Also, es ist so ein bisschen. Ja,
klingt so ein bisschen nach Julia Biedermann aus Ich heirate eine Familie.
Stimmt.
Nichts gegen Julia Biedermann, ich mag sie.
Nein. Ja, natürlich, genau.
Ich habe meinem Vater inzwischen von der Telefonlawine erzählt und von den vielen kaputten Autoscheiben. Aber er will mir nicht glauben. Er denkt immer noch, ich hätte die Scheiben absichtlich kaputt gemacht. Oder ich will den decken, der es getan hat.
Erwachsene sind manchmal ganz schön beschränkt.
Vorsichtig, Justus.
Du sprichst von Pauls Vater.
Aber sonst hast du natürlich recht.
Hey, der hat was unter das Auto geworfen.
Ich sehe mal nach, was das war.
Das war ein alter VW. Zwei Mädchen saßen drin. Ich hab's genau gesehen.
Was war denn, Peter? Was hast du da gegen den Rolls-Royce geworfen?
Nur eine leere Bierdose.
Da sind sie, bei den Büschen. Ja, schnappt sie euch.
Oh, lass sie nicht entkommen.
Polizei? Überall Polizei, was wollen die denn?
So, haben wir euch Vandalen endlich erwischt.
Halunken, Diebe, wo ist mein Adler? Ihr werdet ihn herausgeben. Und wenn ich ihn aus euch herausprügeln muss...
Ihr solltet uns zuerst einmal erklären, wieso ihr ständig die Autoscheiben einschlagt.
Nein, Wachtmeister, ich will erst wissen, wo mein Adler ist. Diebe, heraus damit, ihr Schurken, jugendliche Verbrecher. Oh, ich könnte euch, ich wollte, Verbrecher, Lumpen.
Wir haben keine Autoscheiben eingeschlagen.
Lügen nützt dir gar nichts, Junge. Wir alle haben gehört und gesehen, wie du versucht hast, die Scheibe von dem Rolls-Royce einzuschlagen. Mit der Dose.
Aber Herr Wachtmeister, wir sind doch gerade hier, um diesen Rowdy zu schnappen, der die Fenster einschlägt. Wir sind Detektive.
Sie machen einen schwerwiegenden Fehler, Wachtmeister. Wenn Sie unsere Referenzen einsehen, lässt sich alles rasch aufklären.
So, jetzt sind wir im Auftakt einer längeren Szene, müssen aber ganz kurz mal anhalten hier noch, weil zwei schöne Sachen drin sind. Also dieser Erwachsene sind manchmal ganz schön beschränkt.
Einer meiner Lieblingssätze in der Folge, ja.
Absolut, sonst aber eigentlich so ein Peter-Motiv, ne? Der sagt das ja gerne mal hier.
Ist ungewöhnlich für Justus, ja, das stimmt.
Fand ich auch sehr schön.
Und dann der Wachtmeister Dimpfelmoser.
Genau. Dieser Wachtmeister, dass man es auch so überbetont.
Günther König.
Wachtmeister.
Ja, das ist ja eigentlich ein Sergeant. Ja, genau.
Ja, ja, eben. Es wird ja auch gesagt später. Dann. Er wird da nochmal so angesprochen, aber da war dann plötzlich echt so ja bayerisches Fernsehspiel angebracht. Das fand ich auch.
Und dann natürlich jetzt das erste Highlight in der Folge, der alte störrische Mann Mr. Tempel, gesprochen von Jochen Serndt.
Alle durchsuchen, Wachtmeister. Alle. Einer von ihnen hat womöglich meinen Adler bei sich.
Sir, wir haben nichts zerschlagen und wir haben auch nichts gestohlen.
Und schon gar nicht so einen großen Vogel wie einen Adler.
Der spinnt ja, der Alte. Wie sollten wir mit einem Adler herumlaufen?
Versucht nur nicht, euch herauszureden. Wir haben euch auf frischer Tat ertappt, wie ihr versucht habt, die Scheibe bei diesem Rolls-Royce einzuschlagen.
Die Dose flog aus dem vorbeifahrenden VW.
Ich habe sie aufgenommen und dann achtlos wieder weggeworfen. Und dabei ist sie gegen den Rolls geprallt.
Hühne, dir werde ich es zeigen. Hier, mein Stock.
Nicht.
Nehmen Sie den Stock
nicht
weg.
Nicht doch. Nicht schlagen.
Hören Sie auf.
Ja, Jochen Serndt hier toll, als absoluter Wutbürger. Ich fand ihn so unsympathisch als Kind immer. Ich wollte ihn erwürgen, weil ich den so unsympathisch fand.
Ja.
Aber natürlich perfekt performt. Genau so muss man es machen.
Ja, und der klingt auch ganz anders als Bartlett im unsichtbaren Gegner. Das ist ja der Komplize von Snabel, der versucht hat, Bob zu entführen. Die Stimme klingt ganz anders. Man hat das Gefühl, das ist ein ganz anderer Sprecher. Unglaublich wandlungsfähig, Serndt. Und hervorragend besetzt. Der klingt super authentisch, nicht gemacht oder hergestellt, obwohl er seine Stimme verstellt. Aber du denkst, das ist wirklich ein alter Knacker. Von der Stimmfrequenz immer so ein bisschen an der Schmerzgrenze. Aber so eine Stimme findest du heute wirklich total schwer Händeringend suchst du manchmal solche Typen, wenn solche Leute besetzt werden müssen, können ja nicht alle immer nur diese Heldenstimmen haben.
Ja, ja.
Aber so klingt ein zorniger alter Mann, der geht am Stock, da hörst du den Buckel, da hörst du die Gürtelrose, das Hörgerät.
Die Diabetes 2.
Absolut, ja. Oh Gott, wie furchtbar. Es spielt jetzt auch keine Rolle, dass man nicht jeden Satz versteht. Der hat auch nicht mehr alle Zähne im Mund. Und solche Leute zu finden, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Brüchig und vom Leben gekennzeichnet. Und heute klingt das, wenn du so jemanden besetzt und musst den erstmal finden, klingen die dann oft zu gesund, zu weich gespült und hergestellt. Und das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Über Jochen Serndt konnte ich leider nicht so wahnsinnig viel in Erfahrung bringen. Der hatte immer eher so kleinere Auftritte bei Europa. Der hatte eine größere Rolle bei Master of the Universe. Da war er die Stimme von Battle Cat. Und bei Larry Brent war er der Titelheld in Mönch mit der Teufelskralle. Und außerdem kennt man diese Reibeisenstimme auch von Lulatsch, dem Monster aus der Sesamstraße. Gibt's ein tolles Video auf YouTube mit Mewis als Grobi und Jochen Serndt als Lulatsch, die den Song Pelzig und Blau singen. Das ist ganz toll. Und genau, und dann noch ein anderes Video, Monster Mampfen M. Und da ist er dann zusammen mit dem Krümelmonster zu sehen, also zu hören.
Ja, okay.
Geboren wurde Serndt, das konnte ich noch rausfinden, 1925 in Berlin. Konnte dann aber nicht recherchieren, wann und wo er verstorben ist. Ich habe nur die Info bekommen, dass Douglas Welbert und Katja Brügger mit ihm befreundet waren. Und die haben dann vor ein paar Jahren erwähnt, dass er verstorben sei.
Leider. Ja, okay. Leider. Also eine absolut charismatische Stimme, perfekt absolut besetzt in dieser Rolle hier und fügt sich halt, also mischt auch diese Szene so auf.
Total
die
kann, auf,
ich finde, die fängt so ein bisschen drüber an von euch eigentlich. Ihr seid da so ein bisschen überkandidelt mit diesem Wachtmeister und so. Und dann kommt er aber dazwischen und staucht alle zusammen. Und dann zieht sich das sehr gerade und man sitzt irgendwie aufrecht und ist gespannt, was da jetzt passiert.
Ja, im Buch ist es wirklich auch so, er schlägt Justus richtig mit dem Stock. Das ist eigentlich hier auch angedeutet, aber da ist es wirklich, er kloppt ihn wirklich zusammen und dann greift später ja Morten noch ein.
Richtig.
Ja. Und dann taucht Günther Flash auf.
Einen Moment mal, Leutnant Samuels.
Hauptkommissar Reynolds.
Endlich, der Polizeichef von Rocky Beach. Dann ist ja alles klar.
Leutnant Samuels, alles, was diese Jungen Ihnen gesagt haben, entspricht der Wahrheit. Ich verbürge mich für Sie. Wenn Sie sagen, dass Sie Ermittlungen anstellen, dann stimmt das auch.
Ja, Sir.
Da Sie die drei Detektive noch nicht kennen, mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Wenn Sie Justus aber zugehört hätten, dann hätte er Ihnen eine von meinen Karten gezeigt, auf der ich mich für die drei Detektive verbürge.
Ja, Sir. Es sprach jedoch einiges gegen die Jungs, Sir.
So, dann erzähl mal, Justus, was habt ihr mit der Sache zu tun?
Der neue Kommissar Reynolds.
Jetzt zum zweiten Mal
da, zum zweiten
zu hören,
Mal, genau.
Nach dem heimlichen Hehler, da war er nur ganz kurz
ganz
da,
kurz, ja.
Weil Horst Frank ja nicht mehr sprechen konnte, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Der klingt total anders, was kein Wunder ist, keiner klingt wie Horst Frank.
Ja, ich fand so, also Horst Frank spricht so mit aufgeknöpftem Hemd bis zum Bauchnabel irgendwie und
mit Goldkettchen
mit Goldkette und Kippe. Und Günther Flash hat zugeknöpft alles jetzt, ne? Der macht
das
komplette Gegenteil eigentlich von
Frank. Er versucht ja zum Glück nicht Horst Frank zu kopieren. Das geht immer in die Hose, hätte auch gar nicht geklappt. Das sollte man immer vermeiden. Man muss immer versuchen, eine eigenständige Figur zu kreieren, selbst wenn die schon vorher besetzt war und ikonisch bei den Fans gefeiert wurde. Sonst verbiegst du dich zu sehr und fühlst dich dann auch unwohl. Und ich weiß gar nicht, ob Frau Körting ihm gesagt hat, passen Sie mal auf, Herr Flash, das ist jetzt unser Inspektor Kommissar Reynolds. Der wurde ja früher von Horst Frank gesprochen und Sie sprechen den jetzt auch. Ich glaube, das hat sie vermieden. Sie hat einfach gesagt, so, hier taucht jetzt Kommissar Reynolds auf, den sprechen Sie, Aufnahme. Das ist besser so. Das ist besser als irgendwie, dann irritierst du die Leute dann auch. Okay, ich bin jetzt hier nur die Zweitbesetzung, das ist eigentlich immer nicht so schön. Ja. Das hat sie auch immer eigentlich vermieden, Frau Körting.
Man ist natürlich sehr an Frank gewöhnt. Ich finde, man gewöhnt sich dann aber auch an Flash in dieser Rolle, wo so ein bisschen so eine andere Dynamik reinkommt. Er ist ein bisschen kälter, mehr von oben herab, Justus gegenüber auch. So ein bisschen hat was Ironisches zum Schluss denn auch so. Ne?
Ja, ja.
Aber es funktioniert. Es ist ja so gesehen eigentlich realistischer auch eigentlich, wenn man sich die Machtverhältnisse da anguckt. Ja. Nee, sehr spannend. Und das öffnet dann natürlich den zweiten Handlungsstrang, in dem es dann auch um den Adler, diese seltene Münze geht und die Ermittlungen. Und dann lernen wir auch Neffe und Nichte von Mr. Temple kennen, Sarah und Willard. Und du hast es schon angekündigt, da geht hier die Tür auf.
Svenja Pages, die ältere Schwester von Annika Pages, die Tochter von Harald Pages.
Richtig.
Also die Stimme von Barbie aus den Barbie-Hörspielen. 26 Folgen waren das. Kann mich ja noch dunkel dran erinnern, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da eher aus Versehen den Ken gesprochen habe. Die hat ja wirklich eine sehr schöne Stimme, Svenja.
Ja.
Wird hier auch geschickt eingesetzt, klingt ja wirklich sehr positiv und auch wirklich sehr verführerisch, kann man schon fast sagen. Man vertraut ihr sofort, man unterstellt ihr keine bösen Absichten, was ja ein Irrtum ist. Mhm. Und zu Svenja kann man sagen, die hat dann nicht nur bei Barbie gesprochen, sondern auch bei Hani und Nani. Da war sie Carlotta in 9 Folgen und dann kennt man sie natürlich aus dem Fernsehen. Hat sehr viel gedreht, Landarzt, da war sie, glaube ich, diese Freundin von Hendrik Marz, Hilke Frenzen.
Ach,
hallo, ja,
stimmt,
das war
richtig,
sie.
Richtig, richtig.
Hallo Onkel Doc, da war sie Dr. Corinna Halver. Was habe ich hier noch? Genau, diese Drombusch hat sie mitgespielt, Assi Sanders war sie, da ganz viel gemacht. Soko Köln in aller Freundschaft im Namen des Gesetzes. Und als Synchronstimme kennt man sie auch. Und eine Rolle ist relativ bekannt. Sie hat mal Emily Blunt gesprochen in Tod auf dem Nil von 2004. Und bei den 3 Fragezeichen ist sie auch in der nächsten Folge Das Volk der Winde dabei. Da können wir nochmal über sie sprechen, denn wir müssen jetzt auch nochmal ganz kurz in eine Stimme reinhören. Wir haben es schon kurz angekündigt. Die kommt einem noch nicht so vertraut vor, aber der Mann dahinter, den kennen mittlerweile viele.
Mein Onkel ist sehr aufgeregt. Natürlich glauben wir ihnen. Es freut mich, so aufgeweckte Jungen kennenzulernen. Ich bin Willard Temple und das ist meine Cousine Sarah.
Redet nur! Mich könnt ihr nicht überzeugen. Mich nicht!
Was ist die Münze denn nun wert?
Onkel Jarvis' Münze ist genau genommen ein Doppeladler.
Ah, die 20-Dollar-Goldmünze. Die seltenste Ausgabe ist von 1849. Unbezahlbar.
Stimmt. Unsere Münze ist der Doppeladler von 1907. Das Stück ist mindestens 250.000 Dollar wert.
Ja, Ben the Becker
Ben
the in Becker. The house.
Ja. Ja, die große Frage war ja auch, ich dachte, als ich mich vorbereitet habe, tauchte plötzlich der Name auf hier auf der Besetzungsliste, Ben Becker. Ich habe Frau Körting angerufen. Ist das wirklich Ben Becker? Ich hatte die Folge noch nicht gehört. Und Frau Körting meinte, nein, das daran würde ich mich erinnern. Das ist nicht Ben Becker. Das ist nicht der Ben Becker, den man kennt, sondern das gab noch einen anderen Schauspieler, der lebte, glaube ich, irgendwo in Lübeck. Dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, nein, da gibt's doch gar keinen anderen Ben Becker. Dann habe ich überlegt, okay, Rolf Becker, der Vater, der richtige Vater von Ben Becker, mit dem hat Frau Körting doch auch mal zusammengearbeitet. Dann habe ich geguckt, die erste Zusammenarbeit mit dem Vater von Ben Becker, mit Rolf Becker, war erst 1990. Dann habe ich weiter recherchiert, macht mir ja immer Spaß sowas.
Ja.
Und dann habe ich rausgefunden, dass Ben Becker 1986 bei dieser TKKG-Fernsehserie mitgespielt hat. Und da war er bei den Dreharbeiten in Hamburg und da kannte man den noch gar nicht. Das war eine ganz kleine Rolle, da spielte er so einen Rocker mit 3 oder 4 Sätzen und die Folge hieß damals Überfall im Hafen. Und zur gleichen Zeit wurde damals das gleichnamige Hörspiel aufgenommen bei Frau Körting, bei Europa. Und irgendjemand, wahrscheinlich, weiß ich nicht, die Agentur von Becker, die Filmproduktion oder wer auch immer, der muss ihn dann, also Ben Becker, an Frau Körting empfohlen haben. Mit der Begründung, okay, pass auf, wenn du jetzt schon in dieser Fernsehfolge diesen Rocker spielst, dann kannst du die Rolle ja auch in dem Hörspiel sprechen. Und so muss er dann irgendwie in der Agnesstraße gelandet sein bei Frau Körting. Und da hat er dann seine Rockerrolle für diese TKKG-Folge bei Frau Körting eingesprochen. Und Frau Körting, weil die nicht besonders groß war, hat ihm dann noch 2, 3 andere Rollen auf den Tisch gelegt. Die hat er gleich mitgemacht. Und darunter auch die Rolle von diesem Willard hier im Automarder. Das heißt, er war gar nicht mit uns zusammen im Studio. Wenn der mit uns zusammen im Studio gewesen wäre, hätte ich auch gar nicht gewusst, wer das ist. Der fing erst ein Jahr später an, wirklich zu drehen und ein bisschen bekannter zu werden. Seine großen Erfolge dann mit Comedian Harmonists und Schlafes Bruder. Das kam alles
Filme.
Erst viel später, dieser wunderbare Roman von Robert Schneider. Fantastischer Roman, der ist wirklich eigentlich sogar fast noch besser als der Film. Ja, zu Ben Becker, wollen wir da noch mal reinhören? Wir hören noch mal rein.
Justus? Justus Jonas?
Ja, am Apparat.
Ah, Justus, hier ist Willard. Wir haben uns gestern Abend vor dem Haus meines Onkels Jarvis kennengelernt.
Ich weiß, Mr. Temple. Was kann ich für Sie tun?
Nun, was Hauptkommissar Reynolds über euch Jungen sagte, hat meinen Onkel sehr beschäftigt. Und nun ist er am Überlegen, ob er euch vielleicht damit beauftragen sollte, nach dem Adler zu fahnden. Er hat mich gebeten, euch anzurufen und die Honorarfrage zu klären.
Wir fordern kein Honorar, Mr. Temple. Wir versuchen lediglich, anderen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein. Und wenn man uns zur Unterstützung unserer Arbeit etwas anbietet, sagen wir nicht nein.
Aha. Na, das hört sich ja ganz vernünftig an. Mein Onkel ist noch nicht ganz sicher. Vielleicht könntet ihr mal eben herkommen, um alles zu besprechen.
Jetzt? Na gut, wir kommen.
Ihr kennt doch unser Haus. Valeria Street 140.
Wir kommen sofort, Mr. Temple.
Ja, also ich finde, natürlich merkt man, es ist der junge Ben Becker, aber ich finde, man erkennt es schon. Es hat was Schneidiges, es hat auch ein bisschen was Theatermäßiges, Theaterschauspiel schwingt da so rein. Also es ist ein kleiner Fremdkörper, finde ich.
Das finde ich gar nicht so. Ich finde, er macht das ja eigentlich ganz gut. Also zu Ben Becker grundsätzlich kann man sagen, der polarisiert ja sehr mittlerweile. Ja, ja. Der eckt an, der ist unbequem. Ja, die einen finden ihn ganz toll, die lieben ihn. Die anderen können nichts mit ihm anfangen. Der hat einfach jetzt mittlerweile so ein besonderes Image. Das kultiviert er auch. Er ist der Bad Guy. Das Enfant terrible, und das lässt er natürlich auch immer ein bisschen raushängen. Aber der hat unglaublich treue Fans, die dahin pilgern zu seinen Lesungen von Judas und der Bibel und Joseph Conrad. Und der füllt große Konzertsäle. Der traut sich was, und das muss man ihm erstmal nachmachen. Der hat ja, was klar. drauf und der ist ja auch wirklich ein sehr guter Schauspieler. Kennst du diese, das fand ich damals ganz toll, diesen Polizeiruf mit ihm, Totes Gleis?
Stimmt, zusammen ja, den habe ich gesehen.
Mit seinem Ziehvater Otto Sander.
Mit Otto Sander,
das war so ein Polizeiruf. Da finden die beiden so einen Koffer mit ausländischen Banknoten. Und da ist er wirklich toll. Dann auch ganz irre, er mit Jürgen Vogel zusammen in Gebrüder Sass, diesem Gangsterdrama aus Berlin. Und dann
kenne ich nicht, habe ich, weiß nicht, aber dass es gibt, ja.
Ja, Schlafes Bruder haben wir schon gesagt, da finde ich ihn auch ganz toll. Da spielt er ja zusammen mit diesem André Eisermann, von dem man überhaupt nichts mehr hört. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Und auch wenn er nur spricht, ja, also auch er hat ja so ein paar Sachen gemacht. Einmal, es gibt so eine Naturdoku, die ist ganz toll. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, der endliche Fluss oder so, da spricht er Vater Rhein. Also Ben Becker als die Stimme
als Rhein.
Des Rheins, ja, ganz intensiv und beeindruckend und auch nicht so poltrig, nicht so laut, ganz leise.
Ja.
Und was ich auch ganz toll fand von ihm, war er als Pinguin in Happy Feet. Da spricht er diesen Loveless, diesen Kaiser-Pinguin ist das, glaube ich. Im Original wird der von Robin Williams gesprochen. Ah, und wie er da seine Ansprachen hält, da berührt er einen richtig.
Okay, interessant. Ja, ich fand ihn in Comedian Harmonists auch spielt toll. Der Robert Biberti, ne? Also die Bassstimme
ganz
der Comedian Harmonists.
Mit Nöten
da ist
zusammen,
er auch so. Ja. Genau, also das ist ja ein super Ensemble gewesen, aber er sticht da auch total raus in dem Film. Also
ja,
das ist so, das ist ein Charisma.
Weil er sich da auch ein bisschen mehr unterordnet. Der gefällt mir eigentlich immer dann, wenn die Marke Ben Becker nicht so eine große Rolle spielt und er in den Hintergrund rückt. Und das ist dann auch wirklich immer ein Erlebnis, da bleibt man dran. Aber sobald er sich dann vor seine Figuren stellt und es mehr um ihn als Person geht, also als um Judas, Gott und den Seewolf,
ne?
London, ja, also auch
kind.
Diese Lesung von ihm finde ich so ein bisschen schwierig. Da verliere ich dann, also die Lesung von ihm als der Seewolf, das ist interessant, aber da verliere ich dann immer so ein bisschen das Interesse, da schalte ich dann ab.
Ja, das ist wahrscheinlich dieses Image, was du meinst. Ich muss immer dran denken, es gibt eine sehr lustige Max-Gold-Kolumne. Ich weiß nicht mehr, wo es da sonst drum geht, aber die fängt somit an. Max Gold sagt, er hatte einen Traum. Er kommt zu einer Veranstaltung und in der ersten Reihe ist nur noch ein Platz frei, nämlich genau zwischen Ben Becker und Merit Becker.
Ja.
Und dann lässt er es so stehen und sagt so, ob das ein Albtraum war oder ein schöner Traum, das überlasse ich jetzt dem Leser. Aber da geht's natürlich, mir geht's genauso, ne? Dieses Polarisierende von beiden. Aber Merit Becker finde ich auch großartig.
Ja, aber ich finde auch Talkshows mit Ben Becker wirklich, finde ich immer schwierig für mich.
Ja,
oder dieser Auftritt mit Udo Lindenberg, kennst du das? Wo sie gemeinsam, wo sie gemeinsam ihr Ding machen, das muss man sich echt mal
bei YouTube angucken.
Muss man sich angucken. Da haben die beiden mindestens schon zwei Mancherie zu viel gegessen. Aber die machen da einfach Die machen da einfach ihr Ding. Und das darf man auch nicht vergessen, ganz viele finden das toll. Und das ist es klar. Auch. Mhm. Ich finde ja ganz sympathisch bei Ben Becker, finde ich ja, dass er mal gesagt hat, am liebsten mag er Vollkornbrot. Und das, das verbinde ich dann auch mit dem, deswegen vorhin, Vollblutschauspieler, Vollkornschauspieler, das verbinde ich mit Ben Becker. Aber Kai, pass auf, eine Sache, das habe ich dir noch nicht erzählt. Gestern Abend im Netz habe ich noch was entdeckt, jetzt halte ich fest. Ja. 2009, wir wissen, das berühmte Duett von Peter und Bob bei der Weckertour. Worte nur Worte.
Richtig.
Du erinnerst dich, du warst dabei, du hast das inszeniert. So,
richtig.
Es gibt aber auch eine Fassung von Worte nur Worte, die ein Jahr später veröffentlicht wurde, nämlich 2010. Und zwar von Vicky Leandros und Ben Becker. Die sind, damit kann man sich auch angucken, zusammen bei Verstehen Sie Spaß aufgetreten. Das ist der Hammer. So, und jetzt frage ich dich, wer hat da von wem geklaut? Okay, wir haben jetzt von Dalida und Alain Delon geklaut, aber Ben Becker und Vicky Leandros haben von den drei Fragezeichen geklaut, zumal Ben Becker genau den gleichen Anzug anhat wie ich und Vicky Leandros genau die gleichen Moves macht wie Jens. Ja, es ist kein Witz.
Ist doch keine Frage. Und wir wissen ja, alle wissen ja, was für ein Drei-Fragezeichen-Fan Vicky Leandros ist. Oder so.
Ja, okay, und Ben Becker auch. Okay. Das wissen und wir.
Ben Becker. Ja, genau, richtig. Okay, sofort rückfordern.
Und das heißt aber nicht Worte, nur Worte. Sie haben es so ein bisschen versucht zu vertuschen. Das heißt Gerede.
Ah, ja, genau. Ja, das Original ist ja Parole. Richtig, die haben vielleicht sich eher daran gelegt.
Ja.
Spannend, okay. Ja. Naja, also da verbinden sich ja alles.
Es ist doch toll, oder?
Linien. Das
was
ist herrlich.
Der gute alte Bob da schon wieder recherchiert hat. Es ist der Kracher.
Herrlich, wunderbar. Deswegen lieben wir den Bobcast. Wunderbar. Ja, aber also natürlich toll. Ben Becker reiht sich damit in die Galerie der drei Fragezeichen Gaststars ein.
Ja.
Und das ist ja auch toll. Ein Frühwerk sozusagen von ihm hier.
In einer TKKG-Folge. Das hat alles irgendwie miteinander zu tun. Da ist schon ganz viel TKKG drin. Das spürt man nicht. Das ist alles nur so ganz, ganz am Rande. Ganz zart und feinstofflich.
Feinstofflich, sehr gut. Er ruft dann auch später nochmal an und behauptet, dass sein cholerischer Onkel die drei Fragezeichen engagieren will. Und hier gab es so einen kleinen Clash, den fand ich interessant. Das ist jetzt wirklich nur so ein Detail. Da sagt Justus natürlich dann, wir fordern kein Honorar, wie man es immer so macht.
Ja, von wegen.
Und später, später, nachdem dann aber klar ist, dass der Onkel die drei Fragezeichen alles andere als beauftragen will, sagt Peter, oh, ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausrückt. Wo ich dachte, ist das Absicht? Ist da Peter mit Absicht doof oder ist das irgendwie übersehen worden? Weil es variiert auch manchmal, ob ein Honorar gefordert wird oder nicht.
Und aber ist ja eigentlich, es wird gelesen, was da steht, wie du weißt.
Das wissen wir ja mittlerweile, das stimmt. So, ich finde, wir müssen jetzt zurück in die Folge und jetzt machen wir was wir vorhin schon angekündigt haben. Wir hören jetzt nochmal in die Originalabmischung in die Original Tante Mathilda, muss man sagen, in diesem Fall, nämlich nicht Caroline Weg, sondern Ingeborg Kallwald.
Es seid ihr ja endlich. Mr. Willett Temple hat angerufen. Sein Onkel hat sich nun endgültig dagegen entschieden und es tut ihm leid. Mir ist völlig schleierhaft, was das soll.
Oh je. Und ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausrückt.
Du, Tante Mathilda, hast du heute irgendjemand auf dem Baugelände gesehen, der sich irgendwie auffällig benahm?
Jemand, der sich auffällig benahm? Nein.
Da war vielleicht jemand am Telefonmast.
Am Telefonmast? Der Monteur natürlich, sonst niemand.
Wann war das?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ihr wart noch da. Oder wart ihr gerade weg? Wer achtet schon auf so einen Telefonmonteur?
Danke, Tante Mathilda. Kommt, Freunde.
Ja, es ist schräg irgendwie, ne? Also sie macht das natürlich toll.
Macht das gut,
ja, absolut. Aber man hat so, es irgendwas
das stimmt
passt nicht.
Ja, genau.
Das ist aber ganz schön, dass man das sozusagen noch anhören kann, wenn man denn zum Beispiel die alten Fassungen hat.
Was ja wirklich sehr schön ist, dass wir das hier machen können.
Ja, dass wir das können, das ist toll, genau. Dann wird wieder Telefon lawint und hier fand ich es irgendwie ganz schön, dass dann auch man mal die Ergebnisse so hören durfte, wenn dann diese Kinder anrufen und man die auf dem AB abhört.
Ja, und hier auf dem Deckblatt steht übrigens auch, wer das ist. Warte, lass mich das nochmal.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Weißt du, wer das ist?
Ja, warte mal, hier steht es nämlich auch. Also einen Namen kann ich. Was suche ich hier? Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Das dauert jetzt. Ist denn was zu fassen? Aha, ja genau, jetzt habe ich's. Also hier steht, erster Anrufer, zweiter Anrufer, dritter Anrufer. Erster Anrufer ist Verena Großer, zweiter Anrufer ist Christian oder CH. Rinale oder Ringle und dritter Anrufer ist Eva Michaelis. Das steht hier mit Bleistift. Mhm.
Okay, und genau. Eva Michaelis kommt mir irgendwie bekannt vor. Die erinnert mich von der Stimme.
Und Verena Großer auch.
Ja, richtig, ja, ja. Okay, genau. Mhm.
Aber wen man wirklich, wirklich überhaupt gar nicht kennt, ist Christian Ringle.
Ja, genau. Und es ist auch lustig, weil es teilweise so fast unverständlich ist. Das sind, glaube ich, echte AB-Aufnahmen dann.
Ja, die haben von zu Hause angerufen. Ja, die haben von zu Hause auf. Einfach nur, ruf mal hier an, wir nehmen das auf. Ja, genau. Ja. Ey, ja, da kannst du bei den drei Fragezeichen mal mitsprechen, das war's dann. Das ist doch irgendwie schön, eine große Ehre.
Ja, genau, richtig. Und ich fand's schön, dass man tatsächlich auch mal die Ergebnisse der Telefonlawine quasi echt anhören kann, was die dann so sagen. Ja, und dann der gute alte Bob wieder. Plötzlich aus blauem Himmel kommt er auf die Lösung. Wisst ihr was? Ich hab's. Der Kerl schießt mit einer Luftpistole um sich.
Ist das nicht genial?
Das war genial.
Hattest du eine Luftdruckpistole?
Wir hatten ein Luftdruckgewehr im Haus.
Ja, ja, Luftdruckgewehr mit den Diabolos. Ja, genau.
Sowas. Mhm. Und das weiß ich gar nicht warum. Ich fand das immer so ein bisschen creepy, dass meine Eltern so ein Luftgewehr hatten. Ich glaube, mein Vater hatte es irgendwo mal und es stand dann im Keller. Und wir haben das manchmal ehrfürchtig angeguckt, uns aber nicht getraut, da irgendwas mitzumachen. Hattest du eine Luftdruckpistole?
Nee, ich hatte dann immer Freunde, die hatten dann ein Luftdruckgewehr. Und da bin ich dann immer wirklich, war ich an den Leuten gar nicht so interessiert. Ich war immer an dem Luftdruckgewehr interessiert. Und habe gesagt, wollen wir nicht befreundet sein? Warum denn? Ja, du hast so ein Luftdruckgewehr.
Da kommt dann deine kriminelle Energie wieder durch.
Das in der einen Hand hatte ich Streichhölzer, in der anderen hatte ich ein Luftdruckgewehr.
Und den Entführungsstrick für Ina in der Hose. Ja.
Aber ich habe nie auf Tiere geschossen. Ich habe wirklich echt immer nur auf irgendwelche Zielscheiben geschossen und was ich immer gerne gemacht habe, auf dem Steg sitzend aufs Wasser schießen. Ich fand es immer ganz toll, wenn dann dieses Projektil auf dem Wasser auftritt.
Ah ja, ja, okay.
Das fand ich immer irgendwie ein toller Moment.
Genau, kann man jetzt wieder schön zurückführen in die Folge, denn Reynolds kommt am Ende nach dem schönen Handgemenge, als Peter dann dem Automarder die Luftpistole abnimmt, sagt dann, eine Luftpistole ist kein Kinderspielzeug. Ne? Also nur, damit wir das auch nochmal hier transportiert haben.
Und dann gibt's da noch diesen tollen Schrei von Bob. Ein Wahnsinnsschrei, der geht durch Mark und Bein. Den müssen wir auch unbedingt nochmal hören.
Was wollt ihr hier?
Wir wollen dem Automarder auf die Finger klopfen. Sein Werkzeug haben wir schon gefunden. Und damit haben wir alle Beweise, die wir benötigen. Sie sind der Automarder.
Hello.
Peter, er hat eine Pistole. Peter, nein, nicht. Ich hab ihn, Bob. Ich hab den Burschen. Lauf, hol Justus.
Lass mich los. Verdammt, lass mich los.
Ich denk gar nicht dran. Glaubst du, ich hab dir deine blöde Pistole weggenommen, damit du jetzt abhauen kannst? Ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Nun lauf doch schon, Bob. Hol die Polizei. Los doch, worauf wartest du?
Ja, und dann sind wir ja im Prinzip eigentlich schon am Ende, zumindest mitten in diesem Hauptvater-Sohn-Konflikt zwischen Margin und seinem Sohn, der ja doch auch nur den Umsatz ankurbeln wollte, wahrscheinlich, weil er geliebt werden wollte.
Er wollte seinen Vater stolz machen, er wollte wahrgenommen werden. Das ist schon ein Thema, spielt
auf
ja
jeden
immer
Fall.
Eine große Rolle. Ja.
Und ein toller Satz, du wolltest wichtig sein, aber nicht etwas Wichtiges leisten, mein Sohn. Es ist wichtig an
ja, das sind, das sind Sätze. Die hörst du nicht bei TKKG, die gibt's nur bei den drei Fragezeichen.
Genau, da wird es dann sehr moralisch und der große Ernst kommt dann rein. Und er muss den Schaden auch noch bezahlen. Ne?
Ja.
Er sagt dann, du musst selbst bezahlen. Aber
kannst dir überlegen, wie viel Nadeln sie in die Karte reingestochen haben. Sind ja mehrere hundert. Das wird ein teurer Spaß für ihn.
Genau, 101 sind
101.
In der ersten. Es wird teuer. Aber er wollte nur, dass du stolz auf mich bist, Papa, sagt er. Naja, gut. Ja, also so endet es dann. Und auch Sarah, wie du schon angekündigt hast und gespoilert hast, wir haben natürlich alle die Folge gehört, wird dann als Adler-Dieb entlarvt, weil sie sich mit Elektronik auskennt. Und das eigentlich auch ganz schön. Da blöfft Justus ja so ein bisschen. Ne? Er hat ja den Beweis nicht wirklich,
nein.
sondern lockt sie dann dahin, hat ihr eine Falle gestellt und nur den Verdacht. Und Sarah Temple hat dann noch das Auto ihres Onkels auf der falschen Seite eingeschlagen, die Scheibe, nicht wie der Automate eigentlich. Und somit ist dann alles klar und am Ende auch noch Justus Gehirn gerettet, wie Kommissar Reynolds sagt.
Das finde ich auch schön.
Damit, ja, genau. Das ist gut, ne? Und damit ist ja quasi alles gut. Es ist doch viel mehr eine Drei-Fragezeichen-Folge als eine TKKG-Folge.
Ja, natürlich.
Und so ist es ja beim Bobcast manchmal. Man denkt so, ah, was ist das jetzt für eine Folge? Mal schauen. Und nach der Besprechung, finde ich, kriegt man dann doch richtig Laune und Bock nochmal drauf.
Ja, und du merkst auch, dass sie doch auch Spaß macht. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Und dass die Atmosphäre stimmt und es irgendwie alles zusammenkommt, was zusammenkommen muss. Und das gefällt mir total.
Genau. Und wir sind schon jetzt gespannt, wie das denn bei der nächsten Folge ist. Das Volk der Winde. Hört schon mal rein. Wir machen das auch und hören uns dann wieder ganz bald, wenn wir genau diese Folge besprechen. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao. Das ist der Podcast mit Kai Schindler und Andreas Fröhlich.